Radio Island.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Show von Radio Island und in der folgenden Stunde geht es erstmal um das Projekt Do It Yourself. Im Anschluss hört ihr einen Bericht über die Inszenierung Othello Siki, die ja jetzt am Wochenende im Loft Leipzig gelaufen ist. Und zum Schluss hört ihr noch ein kurzes Update zu dem Internetprojekt Chronicle, was wir euch ja hier auch schon mal vorgestellt haben. Und die geben jetzt demnächst eine Broschüre heraus, in die wollen wir einen kleinen Einblick geben. Viel Spaß dabei. Ja, das Projekt Do It Herself läuft in Leipzig gerade an und dieses Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, die aktive Teilhabe von Mädchen, Frauen und Transmenschen in der Leipziger Kulturszene zu fördern und langfristig zu stärken. Wie auch woanders sind Frauen, Mädchen und Transmenschen auch in Leipzig in der subkulturellen Szene wenig vertreten und genau das wollen die Initiatorinnen von Do It Herself thematisieren und vor allem, sie wollen es verändern. Und zwar mit intensiven Workshops, verschiedenen Seminaren und einer Ende April bereits angelaufenen Vortragsreihe. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung von uns. Auf unseren Plakaten und auch in der Internetseite war ja die Ankündigung für diesen Beitrag ein bisschen anders. Da heißt es ja Only Woman, der Streit um Frauenräume in der Linken. Ja, das passiert jetzt hier an dieser Stelle nicht so sehr. Also für alle, die deswegen eingeschaltet haben, das werden wir in einer späteren Sendung nochmal aufgreifen und der folgende Beitrag widmet sich also erstmal vor allem der Frage nach der Rolle von Frauen und Mädchen in subkulturellen Szenen und fragt nach der Bedeutung und dem Ziel von Frauenräumen im Allgemeineren.
Die Kritik an der Unterrepräsentation von Frauen in der männerdominierten Kulturszene ist nicht neu. Dennoch ist sie leider nach wie vor aktuell. Trotz der in den letzten Jahren immer wieder geführten Diskussionen hat sich wenig verändert. So zeigt auch der Blick in die Leipziger Szene sehr deutlich, dass Mädchen und Frauen und das vor allem im technischen und organisatorischen Bereich nach wie vor stark marginalisiert sind. In Leipzig startet da in diesen Tagen das Projekt Do It Herself. Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und Frauen in den sub- und soziokulturellen Strukturen des Leipziger Veranstaltungsbetriebs zu fördern und diese in ihrer aktiven Teilnahme zu stärken. In den kommenden Wochen und Monaten finden daher verschiedene Workshops, Seminare und auch ein öffentliches Diskussionsforum unter dem Titel Queer Matters – Verdächtige Angelegenheiten an unterschiedlichen Orten in Leipzig statt. Zu diesem Thema sprachen wir mit Mitgliedern des Projektes Do It Herself und der queerfeministischen Aktivistin Yvonne Wolz. Caro, die sich an dem Projekt Do It Herself beteiligt, weiß aus ihren eigenen Erfahrungen in Leipzig Folgendes zu berichten.
Also ich finde halt irgendwie nur, wenn man halt irgendwie ausgeht, dann hat man auf jeden Fall immer diese Differenzierung Mann, Frau und das ist mir halt einfach aufgefallen und man geht halt zum Beispiel in die Distillery und da ist halt irgendwie der Türstern-Mann, der DJ-Mann, der Lichtmann-Mann und sogar die Barfrauen-Mann und ich wünsche mir einfach an manchen Stellen mehr Frauen und auch wenn man selbst eine Party machen will, dass man einfach so einen Pool an Girls hat, auf die man zurückgreifen kann.
Der Status und die Rollen von Frauen im Kulturbetrieb sind vorwiegend als sehr problematisch zu betrachten, sowohl im kommerziellen als auch im sogenannten alternativen Teil der Kulturszene. Frauen sind in der Regel marginalisiert und finden sich, wenn, dann häufig in ganz spezifischen Rollen wieder. Nicht nur, dass sie also zahlenmäßig weniger vertreten sind. Die, die am Betrieb partizipieren, sind häufiger hinterm Tresen oder sonst wo, meist abseits der Regler, Finanzen oder des Bookings anzutreffen. Yvonne Wolz, die dem queerfeministischen Umfeld zugeordnet werden kann, bewegt sich seit vielen Jahren in der Punk-Hardcore-Szene. Aus den Erfahrungen, die sie in dieser Szene selbst gemacht hat, hat sie unter anderem einen Vortrag über die Geschlechterverhältnisse in der Punk-Hardcore-Szene entwickelt. Zur Rolle von Frauen und zur Wahrnehmung weiblicher Aktivistinnen in der Szene hat sie aus eigener Erfahrung Folgendes zu berichten.
Ich würde einfach sagen, es ist als Frau um einiges schwieriger, irgendwie ernst genommen zu werden, eigentlich auf allen Ebenen, in denen ich was gemacht habe. Also dass es viel, viel länger braucht, bis jemand wirklich sagt, okay, die hat was drauf und die kann das machen oder der kann man das vertrauen. Es ist einfach auch so, dass Frauen in Subkulturen zwar immer schon so einen festen Platz haben, in dem sie auch irgendwie sich bewegen, sei es irgendwie in Fankulturen oder zum Beispiel als Fotografin, aber das eben so ein Label zu machen oder auf Tour zu gehen, was ist, was in der Regel nicht ist, was von Frauen besetzt wird. Und wenn das eben Frauen machen, das nicht dazu führt, dass Leute das erstmal denken, dass sie das können und ihnen viel zugetraut wird. Also wenn ich auf Tour war zum Beispiel, war das ganz häufig, dass ich gefragt wurde, mit wem ich dann aus der Band zusammen bin, dass ich ganz häufig die Erfahrung gemacht habe, nicht irgendwie als gleichwertiges Gegenüber wahrgenommen zu werden. Also als Ansprechperson zum Beispiel, sei das, wenn es um Abklärung von Finanzen geht, wenn man selber Konzerte macht oder wenn man auf Tour ist, wenn es darum geht, hinter Merchandise zu sitzen und Plattenbox zu haben, wie man angesprochen wird, welche Bands vielleicht gut sind oder nicht, sondern dass immer davon ausgegangen wird, dass man sozusagen da nur sitzt, um Verkäuferin zu sein, aber nicht, weil man vielleicht selber irgendwie einen Bezug dazu hat, auch so eine Art angesprochen zu werden auf Tour beispielsweise, hey, weißt du vielleicht, wie viel Mikros die Band hat, was eigentlich so eine Frage ist, wenn man mit jemand auf Tour ist und wenn man was bucht, dann ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass man das weiß, aber es wird einfach nicht vorausgesetzt, dass du das Frau auch weißt und das passiert einfach ganz häufig. Und was ich so am eindrücklichsten fand, war, dass ich einmal in der Schweiz auf einem Konzert war mit einer Band und die einzige Frau im Raum war und dann kam jemand anders rein und von einer anderen Band, die mitgespielt hat und die erste Frage war, wann ist das Essen fertig? Und was so ein ganz klassisches Ding ist, wenn Frauen sich in Punk-Hardcore-Räumen bewegen, dann werden sie ganz häufig als diejenigen wahrgenommen, die diesen reproduktiven Teil von entweder Theke machen oder Essen kochen ausfüllen.
Tritt eine Frau als Künstlerin in der subkulturellen Szene auf, hat sie es häufig schwerer, als vollwertiger Act wahrgenommen zu werden. So wird die zu erbringende Leistung und überhaupt gebucht zu werden nicht selten gerne höher angesetzt, sondern es wird auch gerne einmal in Zweifel gezogen, dass eine Frau wirklich allein etwas auf die Beine stellen kann. Vermutlich ist es nur die Freundin vom Booker, die da im Vorprogramm auftritt. Wird dann versucht, das Problem unterrepräsentierter Frauen beispielsweise mittels einer Quote zu lösen und sie dadurch im Kulturbetrieb zu stärken, kommt häufig die Kritik, dass Frauen doch auftreten sollten, wenn sie gut genug seien und nicht der Quote wegen. Dass damit das Symptom für die Ursache verantwortlich gemacht wird, wird allzu oft verkannt. Erschwerend kommt hinzu, dass sozialisationsbedingt Mädchen werden häufiger weniger technikaffin erzogen als gleichaltrige Jungs, der Einstieg später stattfindet, die Erwartungen steigen und alles nur noch viel schwieriger wird. Yvonne weist auf die Frage, welche Gründe es für die Unterrepräsentation von Mädchen und Frauen in vielen subkulturellen Szenen gibt, mit Bezug auf die subkulturelle Szene des Punk und Hardcore verschiedene Antworten.
Also meine Beobachtungen beziehen sich halt hauptsächlich auf so eine Musiksubkultur und vor allem da eben auf Rock, Punk, Hardcore. Da denke ich, dass zum einen eben eine weibliche Sozialisation eine ganz große Rolle spielt, indem wie ein Zugang zu Instrumenten ist. Also dass einfach Frauen weiter eher weiblich konnotierte Instrumente spielen, beispielsweise Klavier oder Flöte, Jungs viel früher eher zum Schlagzeug oder zur Gitarre langen. Und dass dann auch noch viele früher in so eine Sozialisation reinkommen, auch mit Instrumentspielen, das für die Szene sozusagen nützlich ist, eine eigene Band zu gründen, sich da auch viel mehr zuzutrauen, schneller auf die Bühne zu gehen. Wenn man dann mal schon auf einer Bühne gestanden ist, dann ist es auch leichter, sich vorzustellen, wie ist das dann eigentlich, wie läuft das ab mit Konzerten machen und dann auch leichter sozusagen sich da zu vernetzen und vielleicht auch noch weiter tätig zu sein. Ich würde auch sagen, dass es eine unterschiedliche Form von Kollektivität gibt, also dass Jungs sich in gewissen, gerade in so einem Alter, wo das anfängt, nach der Pubertät oder in der Pubertät, dass sie sich sehr viel mehr in größeren Gruppen zusammenschließen und dann zum Beispiel zusammen auf Konzerte gehen und das eben so ein Ort ist, wo sie sich austauschen und der ihnen wichtig ist, dass aber Frauen oder Mädchen in dem Alter sehr viel häufiger sich eher in so Innenräumen treffen und eher zu zweit oder zu dritt und weniger sich zum Beispiel als Gruppe in Jugendhäusern aufhalten und das in solchen Räumen wahrnehmen. Und ich würde auch sagen, dass es einen diskursiven Ausschluss von Frauen gibt, also dass Frauen, die sich für Punk und Hardcore in einer Art und Weise interessieren, häufig die von so männlichen Szeneberichterstattern oft nicht anerkannt wird oder gesehen wird. Also dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass beispielsweise, wenn Frauen Band machen, dass es viel mehr darum geht, was Atmosphäre gibt, dann auf dem Konzert, was für eine Bühnenpräsenz hat jemand, was sagt jemand zwischen den Liedern, welche Sympathie kommt rüber, welche Inhalte, dass ich in einem Diskurs mit Männern das ganz häufig wahrnehme, dass so im Vordergrund steht einfach das, die Musik, dass wie auch technisch sozusagen gespielt wird und es rüberkommt und dass es häufig eben nicht einhergeht und dass, wenn Frauen zum Beispiel in Bands spielen, die zum Beispiel die Gitarre nicht so gut spielen können oder da einfach eher noch nicht so versiert sind, dass das häufig gleich abgewertet wird.
Während Yvonne, wie schon gesagt, ihren Fokus vor allem auf den Punk-Hardcore-Bereich legt, sieht Katja von Do It Herself das Problem in der Szene der elektronischen Tanzmusik an ganz ähnlicher Stelle begründet.
Allgemeiner ist die Situation natürlich, also hat gesellschaftliche Ursachen. Für Jungs ist es viel normaler, bestimmte Sachen auszuprobieren, man hat eine Idee und macht es dann halt einfach, während Frauen viel öfter irgendwie zögern und sich das nicht so richtig zutrauen, gerade was so Technik und Musik machen anbelangt. Also deswegen gibt es meiner Meinung nach viel mehr Jungs, die auflegen, die auch viel früher damit anfangen, während das bei Frauen dann eher aus so einem reflektierten Prozess später passiert. Ganz naheliegend ist es immer noch so eine technische Förderung von Jungs, deswegen gibt es mehr Tontechniker, Lichttechniker, sonst wie, als eben Frauen, die sich das zutrauen. Und so richtig hat sich das auch noch nicht geändert, trotz der ganzen Entwicklung der letzten Jahrzehnte.
Zwar ist bei einigen Kulturschaffenden ein Bewusstsein für das Problem zumindest passiv vorhanden, im Alltag ist eine Lösung aber weder in Arbeit noch in Aussicht. Und darin unterscheiden sich linke Projekte wenig von anderen Lokalitäten. Nadine von Do It Herself erklärt, warum ein Großteil der Veranstaltungen vor allem im Coney Island in Leipzig stattfinden wird.
Wir haben es vor allem hier im Coney Island auch machen wollen und werden es ja jetzt auch zum größten Teil hier mitmachen, weil es eben ein sich selbst so titulierter linker Veranstaltungsbetrieb ist. Und gerade hier im Coney Island einfach auch in den letzten Monaten oder in den jetzt letzten Jahren sehr häufig auch wieder solche Debatten geführt worden sind über Geschlechterquote beim Auflegen, Geschlechterquote in der Küche oder Geschlechterquote im Büro beim Booking und so weiter und so fort. Also von den Strukturen selber gibt es hier halt sehr starke Diskussionen, gerade in den letzten Monaten. Und wir halt auch gemerkt haben, boah, krass, ey, kommen uns irgendwie vor wie vor 10 Jahren. Wieso wird das hier eigentlich ständig neu thematisiert und warum gibt es hier keine klare Regelung oder keine klare, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Richtlinie, die es sozusagen deutlich macht, dass es da eine Gleichberechtigung geben muss. Also das, was halt sozusagen in den, naja, geförderten Institutionen wie eben der Stadt oder alles, was sozusagen regional gefördert ist, eben vorhanden ist, sowas wie eine EU-Richtlinie zur Förderung von Gleichberechtigung, das gibt's hier halt nicht, das greift halt hier einfach nicht. Und die Frage ist halt, warum greift es hier nicht? Ist halt nicht die linke Struktur eigentlich diejenige, die genau da auch ansetzen sollte? Also emanzipatorisch arbeiten auch in dem Bereich, der halt sich Sexismus nennt oder Geschlechterquote und so weiter und so fort. Also warum müssen sich Frauen hier immer mehr durchsetzen? Warum werden Bedürfnisse, die von Frauen geäußert werden, oft irgendwie einfach abgewiegelt oder auch oft von anderen Frauen irgendwie als bedeppert oder irrelevant abgetan? Also warum wird das hier nicht irgendwie auch mal thematisiert?
An dieser Stelle können und sollen Projekte wie Do It Herself Abhilfe schaffen. Als Vorbild diente den Leipziger Initiatorinnen von Do It Herself die Gruppe Electric Dress aus Potsdam. Electric Dress ist in den vergangenen 2 Jahren mit einem ganz ähnlichen Konzept in Potsdam sehr erfolgreich gewesen. Do It Herself greift, wie der Name bereits verrät, den Gedanken des aus dem Punk stammenden Begriffs des Do It Yourself auf. Die Idee der Initiatorinnen besteht darin, so Nadine von Do It Herself den Teilnehmerinnen eine Art Anleitung zum Selbermachen zu geben.
Bei dem Projekt soll es ja auch so ein bisschen darum gehen, sozusagen eine Anleitung zum Selbermachen zu geben, die aber jetzt nicht geschrieben ist, sondern die auch bei dem Projekt selber entstehen kann. Also die Anleitung ist eigentlich das Selbermachen der Anleitung. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also greift das halt in unserer Idee natürlich auch diesen punkigen DIY oder Do-it-yourself-Gedanken auf. Also genau dieses selber machen, aber eben in Strukturen, die nicht institutionell sind oder nicht institutionell gefördert sind, sondern die eben auch sich ganz klar in so einem subkulturellen Kontext verorten.
Der besondere Fokus des Projektes Do-it-yourself liegt vor allem auf dem Bereich der Technik. In den Workshops, die ausschließlich für Frauen, Mädchen und Transmenschen offen sein werden, gilt es, die Teilnehmerinnen unter anderem in den Tätigkeitsfeldern Ton- und Lichttechnik, DJ und VJing fit zu machen. Geplant sind derzeit auch noch ein Booking sowie ein Türsteherin-Workshop. Darüber hinaus wird es eine Reihe von Seminaren, die für alle Geschlechter offen sind, wie zum Beispiel eins zum Musikrecht geben. Es sollen die Fähigkeiten, im Kulturalltag zu partizipieren, gestärkt werden. Die abschließenden Partys sollen dann die Möglichkeit geben, von der Theorie in die Praxis zu wechseln und eigene Veranstaltungen organisieren zu können. Immer wenn sich Initiativen wie eben Do It Yourself oder auch Electric Dress daran machen, Räume für Frauen zu schaffen, bleibt Kritik daran nicht aus. Es wird bemängelt, dass mit der Schaffung von exklusiven Räumen ein Ausschluss stattfinde, der auf dem biologischen Konstrukt des Geschlechts basiere und Frauen einen Sonderstatus gewähre, der nicht zur Lösung des eigentlichen Problems beitrage. Auch wenn dieser Vorwurf nicht einfach von der Hand zu weisen ist, darf die Notwendigkeit von Frauenräumen nicht verkannt werden. Dazu Katja von Do It Yourself.
Das ist ja die Standardkritik, die erstmal kommt. Und das geht natürlich von dem Idealzustand aus, dass die Bedingungen ja schon gleich sind für Männer und Frauen. Und wieso sollen denn dann Frauen Schutzraum haben? Männer haben den ja angeblich auch nicht. Und es verkennt, dass die meisten Räume männlich dominierte Räume sind oder von Männern erstmal maßgeblich eingenommen werden. Und Frauen am Rand sich irgendwie bewegen und es viel schwerer haben, irgendwo reinzukommen oder Sachen einfach auszuprobieren. Das heißt, um dieses unausgeglichene Verhältnis erstmal anzugleichen, braucht es Räume nur für Frauen, wo sie sich ausprobieren können, ohne den männlichen Blick, ohne ja, sich beobachtet zu fühlen, ohne sich zu messen mit den Jungs, die ja angeblich alles besser können oder das besser verkaufen können. Das ist meine Standardantwort darauf, dass es natürlich irgendwie nicht das Ziel ist, dass es aber erstmal ein Schritt zum Ziel hin ist, um Schritt für Schritt immer so ein bisschen weiterzukommen. Also man merkt ja jetzt langsam, dass diese Vielzahl an Projekten dazu geführt hat, dass doch mehr Frauen als noch vor 5, 6 Jahren auflegen. Es gibt so kleine Schritte, wo das doch was gebracht wird. Und gleichzeitig merkt man eben auch, dass dieselben Diskussionen, die man vor 10 Jahren geführt hat, die führt man halt immer noch und muss erklären, warum ein Proberaum, der erstmal nur für Frauen geöffnet ist, nicht sexistisch ist oder warum das trotzdem erstmal notwendig ist.
Mirko aus dem Projekt weiß dem Folgendes noch hinzuzufügen.
Ich habe immer an der Diskussion auch immer eher so einen queeren Blick auf diese Ausschlussproblematik halt geworfen. Und das ist natürlich total kompliziert. Also, und das ist auch wirklich schwierig, eine Entscheidung zu fällen, die halt sagt, wir machen jetzt einen Ausschluss. Und der ist natürlich diskriminierend in dem Sinne, wenn man halt sagt, okay, gut, wir machen halt eine Reihe oder ein Teil unseres Projektes ist nur für Frauen, Mädchen, Trans offen. Da macht man trotzdem eine positive Diskriminierung und so. Und wir haben das Problem oder diese Schere halt irgendwie so gelöst, dass wir einerseits das anders umdefinieren, indem wir halt sagen, okay, gut, das sind zusätzliche Räume, die wir halt schaffen wollen. Einerseits, die halt aufgemacht werden. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die hat sich gezeigt in dem Projekt in Potsdam, was gelaufen ist, wo wirklich sich in dem Projekt, was dort stattgefunden hat, was auch sagen für Frauen und Mädchen exklusiv war, wo halt wirklich, ja, wirklich Räume entstanden sind, wo sich Leute ausprobieren konnten, wo Leute auch Potenziale entdeckt haben, also Frauen und Mädchen. Das ist halt neu entstanden und das ist halt ein zusätzlicher Raum. So, der ist natürlich geschlossen, aber ich finde, das ist auch trotzdem immer noch notwendig, weil man, indem man halt genau dieses Ausschussprinzip halt macht, immer noch auf Strukturen aufmerksam macht, die halt sexistisch sind, auch in dem Bereich. So.
Ziel solcher Räume ist es, überhaupt erst einmal die Grundlage zu schaffen, Frauen die gleichberechtigte Teilnahme am Kulturbetrieb zu ermöglichen. Projekte wie Do It Yourself bieten Frauen, Mädchen und Transmenschen die Möglichkeit, sich in eigenen Räumen im Rahmen von Workshop erst einmal in Ruhe auszuprobieren, Interessen und Potenziale zu erkennen und diese vielleicht auszubauen. Zudem bieten die Workshops die Möglichkeit, sich mit anderen Interessierten zusammenzutun und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Der Vernetzungsgedanke stellt auch für Caro von Do It Yourself einen sehr wichtigen Aspekt dar.
Also auf jeden Fall geht es dahin, dass man dann irgendwie so ein kleines Netzwerk baut irgendwie und einfach darauf zurückgreifen kann. Und ja, klar, also dass die Leute uns dann halt als Do-It-Yourself anfragen, wäre halt schon gut, ist aber nicht das Ziel, sondern halt die Frauen sollen ja selber befähigt werden, reinzugehen. Und das kann man natürlich als Gruppe tun, das kann man aber auch selbst als Frau dann machen, wenn man sagen kann, okay, Jungs, ich kann die Regler selber schieben.
Wie sich am Potsdamer Beispiel gezeigt hat, sind Projekte wie Do It Yourself äußerst erfolgreich. Sie tragen dazu bei, dass Frauen und Mädchen eine aktivere Rolle in der kulturellen Szene einnehmen. Und zwar dies jenseits reproduktiver Tätigkeiten. Leider war in der Vergangenheit auch zu beobachten, dass die durch verschiedene Initiativen immer wieder geforderte und hervorgerufene Veränderung in der Kulturszene leider eher beschränkt bleibt, sei es lokal oder auch personell. So sind die stattfindenden Verbesserungen am Ende häufig doch wieder nur an die Akteurinnen selbst gebunden, während das übrige Umfeld nach wie vor wenig Eigeninitiative an den Tag legt. Gerne werden schon einmal Ausreden, wie zum Beispiel, man würde ja gerne eine Frau buchen oder eine Frauenband spielen lassen, aber die gäbe es ja nun einfach mal eben nicht, vorgeschoben. Projekte wie Do It Yourself legen daher auch besonders Wert auf den Aspekt der Nachhaltigkeit und stellen einen wichtigen Schritt dar. Es lässt sich hoffen, dass dieses Projekt sehr lange und erfolgreich läuft und viele, viele weitere Projekte dieser Art folgen werden. Und wer weiß, viele, viele kleine Schritte fügen sich vielleicht doch irgendwann einmal zu einem größeren Schritt zusammen. Aber bis dahin ist es leider noch ein langer, langer, langer Weg.
Ja, wenn ihr mehr über das Projekt Do It Yourself erfahren wollt oder selbst Lust bekommen habt, dort mitzumachen, dann, wie sollte es anders sein, könnt ihr auf die Homepage von denen gucken. Und zwar ist das doityourself, alles zusammengeschrieben, .supergiro.de. Und dort findet ihr auch alle möglichen Informationen zu diesem Projekt, also zu den einzelnen Workshops, zu den Seminaren und auch zu dieser Vortragsreihe Queer Matters, verdächtige Angelegenheiten. Und ihr erfahrt auch speziell jetzt bei den Workshops, wie ihr daran teilnehmen könnt. Jetzt hört ihr einen Bericht über die Inszenierung mit dem Titel Otello Siki von dem Künstlerduo Gintersdorfer Klasen. Und die wurde an diesem Wochenende im Loft Leipzig gezeigt.
Das Künstlerduo Gintersdorfer Klasen erarbeitet seit 4 Jahren gemeinsame Projekte mit Tänzern aus der Elfenbeinküste. Ihr Team besteht somit aus ivorischen, französischen und deutschen Künstlerinnen. Die Regisseurin Monika Gintersdorfer und der bildende Künstler Knut Klaassen lassen in ihrer Arbeit Künstlerinnen mit verschiedenen gesellschaftlichen und künstlerischen Hintergründen aufeinandertreffen. Im Mittelpunkt stehen die Lebensrealitäten und die Ausdrucksform der Darstellerin. Gintersdorfer Klaassen sehen ihre Aufgabe darin, eine Begegnung von Künstlerinnen zu moderieren, die sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten. Aus diesem Zusammentreffen gestaltet das Künstlerduo dann eine Inszenierung. Ihre Arbeitsweise könnte man mit der Theaterwissenschaftlerin Julia Fahl als postkoloniales Theater definieren. Dieses Theater will zeigen, dass die kolonialen Diskurse die Handlungs- und Denkweisen immer noch beeinflussen. Für Julia Fahl bietet das Theater die Möglichkeit der Intervention, da es Formen hegemonialer Ausdrücke hinterfragen kann. Das Theater könne durch den gegenwärtigen Moment der öffentlichen Aufführung in soziale Verhältnisse eingreifen. Das Theater kann über seine Erzählweise und seine unterschiedlichsten Interpretationsmöglichkeiten ein breites Spektrum eröffnen. Die Vielzahl von Zeichen, die in der Kombination von Sprache, Bewegung, Text, Bühnenbild, Kostüm und Licht zu lesen sind, machen es möglich, bekannte Klischees nicht nur aufzuzählen oder zu reproduzieren, sondern das Ausmaß von kulturellen Konzepten aufzuzeigen. Für ihre Inszenierung Otello Siki haben Gintersdorfer Klaassen den ivorischen Tänzer Franck Edmond Yao und die deutsche Schauspielerin Cornelia Dürr eingeladen. Gemeinsam wollen sie sich mit der Theaterfigur Otello beschäftigen. Gintersdorfer Klaassen inszenieren einen Raum, in dem die Künstlerinnen dialogisch in Konfrontation treten. In diesem inszenierten Raum lassen sich 2 Ebenen der Diskussion aufzeigen. Zum einen werden verschiedene Auffassungen von Theater und Tanz verhandelt und zum anderen wird über diese Auseinandersetzung eine kulturhistorisch produzierte Dichotomie zwischen afrikanischer und europäischer Kultur thematisiert. Die Inszenierung bleibt somit nicht bei einer Auseinandersetzung über Kunst stehen, sondern befragt den Blick, den wir auf andere Menschen haben und somit die Konstitution von Gesellschaft. Denn das Konstrukt von anderem und eigenem ist Teil der Kultur. Beide Positionen konstituieren sich gegenseitig und mit diesem Wissen lassen sich die Vielschichtigkeiten und Widersprüche der eigenen kulturellen Tradition strenger aufzeigen. Die Motive der Inszenierung entnehmen Gintersdorfer Klaassen dem Drama von Shakespeare, das Anfang des 17. Jahrhunderts geschrieben worden ist. Die vorherrschende Lesart von Othello, ein Moor in Venedig, lautet wie folgt. Othello, ein vornehmer Beamter des Staates Venedigs, hat sich mit Desdemona, der Tochter des Herzoges, vermählt. Aufgrund beruflicher Rivalität inszeniert Iago gegen Othello, der sein Vorgesetzter ist, eine Intrige. Er inszeniert verschiedene Situationen, die suggerieren, dass Desdemona ihm untreu ist. Keine Appelle an Othellos Vernunft von Seiten Desdemonas können ihn beruhigen. Er hat seine Handlung nicht mehr unter Kontrolle und erwacht erst aus seiner, Zitat, rasenden Verblendung, Zitat Ende, als er Desdemona erwürgt hat. Anschließend ermordet er sich selbst. Othello wird interpretiert als eine Figur, in welcher der Affekt der Eifersucht über die Ratio Überhand gewinnt. Laut eines Reclams-Schauspielführers aus dem Jahre 1993 ist in Shakespeares Drama, Zitat, die triebhafte Wildheit Othellos ebenso wirksam herausgearbeitet wie die Dämonie der Teufelei Iagos, der mit seiner Umgebung virtuos zu spielen weiß. Zitat Ende. Sehr deutlich wird sich hier dem Klischee des naturverbundenen, triebhaften Schwarzen bedient. Zwar entspricht Iago nicht einem positiven Helden, aber ihm wird immerhin die Eigenschaft der Klugheit zugeschrieben. Wie die Othello-Figur angelegt ist und in der europäischen Kultur interpretiert wird, wird aus diesen Beispielen sehr deutlich. Auf der Bühne im Loft stehen der Tänzer Frank Edmund Jahr und die Schauspielerin Cornelia Dörr. Durch diese Besetzung entsteht ein interessantes Wechselspiel zwischen dem Thema und der Präsenz der Darstellerin. Sie diskutieren verschiedene Interpretationen der Othello-Figur. Dadurch wird ihre Sichtweise auf Theater und Tanz deutlich. Beide Künstlerinnen haben eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an das Thema. Seine Sprache ist der Tanz. Im Gegensatz dazu drückt sich die ausgebildete Schauspielerin vor allem über die Sprache des Textes aus. Damit verkörpern Dörr und Yao die Bilder, die über die afrikanische und europäische Kultur existieren. Aufführung beginnt damit, dass Yao über seinen Zugang zur Figur berichtet. Hören wir nun einen Ausschnitt.
Stefan.
Ich war in Paris.
Et puis mon téléphone sonne.
Und mein Telefon klingelt.
Je regarde mon téléphone qui m'appelle.
Ich gucke auf mein Telefon, um zu sehen, wer mich anruft.
C'est Monica.
Es ist Monica.
Monica ist mon Regisseur.
Monica ist meine Regisseurin.
Et puis on a gagné un prix grand rôle dans le jeu pour Othello.
Sie sagt, wir haben eine große Rolle bekommen, die wir spielen werden und die nennt man Othello.
C'est trop bon.
Das ist sehr gut.
Il dit, hein.
Sag
zu. Er c'est trop bon.
Sie sagt, es ist sehr gut. Ja, also alle großen deutschen Schauspieler spielen das.
Auch wenn er die Figur also nicht kennt, macht er sich auf den Weg nach Deutschland.
Je prends mon train, Gare du Nord, Paris.
Ich nehme meinen Zug von Paris, Gare du Nord.
Obanov. Hamburg.
Hamburg, Obanov.
J'arrive à Hamburg, Obanov. Je dis à Monica, Monica vient me chercher.
Monica holt mich ab.
Et Monica me montre un grand bâtiment.
Und Monica zeigt mir ein großes weißes Gebäude.
Elle dit c'est là-bas, c'est dans le théâtre où on joue au Othello. Il dit, ah bon?
Ich sage, aha.
Elle dit, oui.
Sie sagt, ja.
Il dit, Monica, tu dis, Othello, c'est un noir, non?
Ich sage, aber Monika, hast du nicht gesagt, dass Othello ein Schwarzer ist?
Elle dit, oui, c'est un noir.
Ich sage, ja, es ist ein Schwarzer.
Il dit, mais pourquoi tous les noirs sont à la gare et font les portables business?
Dann sage ich, aber wieso sind denn dann alle Schwarzen da am Bahnhof und machen da ihr Business, Handy,
Appareil Foto,
Fotoapparat,
ils parlent entre eux,
und reden so
miteinander, mangent à la gare,
essen da am
Et puis, ils vont pas dans le théâtre blanc aussi, ils vont pas dans le bâtiment blanc aussi.
Die gehen nicht
da, dieses
große weiße Gebäude.
Also
das heißt, Othello ist ein Schwarzer, den die Schwarzen nicht kennen.
Im Gegensatz zu ihm ist Cornelia Dörr der Umgang mit Figuren sehr vertraut.
Also ich spiele gern Klassiker. Ja, Klassiker sind ja unser Bezugssystem sozusagen. Im deutschen Stadttheatersystem, im deutschsprachigen. Die ganzen Spielpläne sind voll von Klassikern. Eine Spielzeit eröffnet man in der Regel ja mit einem großen Klassiker. Zu Festivals wird man eingeladen mit Klassikern, man gewinnt Preise. Oder wenn man als junger Regisseur Erfolg haben will, inszeniert man am besten einen guten Klassiker. Es gibt auch andere Wege, klar, aber das ist auf jeden Fall ein sicherer Weg. Oder als junger Schauspieler, wenn man Erfolg haben will, spielt man am besten die Titelrolle mit Klassikern. Wenn ich Titelrollen spiele von Klassikern, dann spiele ich am liebsten die, die es auch wirklich gegeben hat. Wie zum Beispiel die Königin Elisabeth oder die Frau von Orban. Weil da gibt es keinen Zweifel. Also die hat es wirklich gegeben. und deswegen kann ich mich denen annähern. Ich habe erstmal das Stück als Grundlage, als erste Vermittlungsebene sozusagen. Und dann kann ich aber auch Bücher wie Zeit lesen, Filme gucken. Ich kann an die Originalplätze fahren, also nach Reims zur Kathedrale oder zum Grab oder nach Edinburgh. Und trete so in Kontakt mit dieser Toten. Also ich nehme mir was von ihr. Von der Jungfrau von Orléans zum Beispiel, nehme ich mir was von ihrer Kraft, ihrer Willensstärke. Und ich gebe ihr was von mir, meiner Kraft, meiner Willensstärke.
Nach dieser Einführung zeigt Cornelia Dörr ihrem Partner die europäische Sicht auf die Figur des Othellos. In ihrer Vorführung eines Tanzes, welcher aus affenähnlichen Bewegungen besteht und am Hamburger Staatspalett getanzt worden ist, verdeutlicht sie, wie koloniale Bilder in der zeitgenössischen Kunst fortgeschrieben werden. Diesem exemplarischen Beispiel setzt Yao seine Sicht auf den Tanz der Europäer entgegen.
Ich glaube, das ist, weil wir immer denken, die Weißen können nicht tanzen, warum der so tanzt. Aber ich weiß, wie wir tanzen.
Du siehst es. Selbst wenn ihr
da deswegen ist in eurem Disco immer so groß.
C'est pour ne pas vous taper, pour vous faire grand discours.
Damit ihr euch nicht schlagt, es ist groß.
Damit haben die beiden Akteure sich vom titelgebenden Thema entfernt und diskutieren nun vor allem Zuschreibungen aus dem Alltag. Am deutlichsten sicherlich in der Diskussion um Ehre und Eifersucht, womit sie wieder an Motive aus dem Othello-Stoff anknüpfen.
Also bei uns ist die Eifersucht. Die Eifersucht hat nichts damit zu tun, mit dem, was du tust. Selbst wenn meine Frau nicht so tanzt. Wenn sie jemanden grüßt, kann ich schon eifersüchtig sein. Weil die Eifersucht, das betrifft die Ehre.
Ma femme, elle a dansé comme ça, tout de suite.
Wenn meine Frau so getanzt hat,
et c'est moi seul, je l'ai vu.
Und ich bin der Einzige, der es gesehen hat.
Et puis, quand je l'ai vu, on a rigolé, je lui ai dit.
Und wenn ich sie gesehen habe, und dann kann ich mit ihr drüber lachen und sagen, der Typ, mit dem du getanzt hast, der ist ja, oder die beiden sind ja nicht mal schön, die sind
hässlich.
Kann man da einfach so drüber lachen?
Ja, eine Minute.
Und eine Minute später?
Et dans la minute, si je me rends compte que y a quelqu'un, tu connais ma famille.
Und wenn ich in dem Moment mir bewusst wird, dass da jemand ist, der meine Familie kennt.
La vue aussi.
Und der hat es auch gesehen.
Moi, je viens de rigoler, je change.
Und obwohl ich da gerade drüber gelacht habe, kann ich mich dann verändern.
Ça va pas, quand est-ce que ça? Hein? Quand est-ce que ça? 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 Quand est-ce que ça?
Also in der selben Minute bin ich zwei verschiedene Personen.
Parce que là, il y a l'honneur en jeu.
Weil da ist dann die Ehre.
Beide Darsteller führen nun vor, wie die Frau durch diese Argumentation unmündig erklärt wird.
Ich glaube nicht, dass man Frauen bestrafen sollte, die betrogen haben. Natürlich nicht. Wer ist getäuscht worden? Du glaubst nicht, ne? Das heißt, dass du mit Drogen hast.
Genau.
Sieht aber nicht.
Doch, du hast nicht vor. Non, je crois justement pas, il faut punir les femmes qui ont trompé. Ich glaube nur nicht, dass eine Frau bestrafen soll, wenn sie betrogen hat.
Das ist direkt das Problem. Direkt das Problem.
Jemand, der betrogen ist?
Direkt ja, wie das Problem. Gar nicht das Problem.
Wenn man einen, der betrunken ist, fragt, ob er betrunken ist, sagt er nein. Obwohl er betrunken ist. Und du sagst nein, du hast mich betrogen und du weißt nicht, dass du mich betrogen hast. Nein, je crois juste mon père à la punition. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht glaube, dass Sprache gut ist.
Parce que tu as trompé, non, tu n'es pas dans la condition. Et comme tu ne sais pas que tu as trompé, parce que tu es possédé.
Weil du betrogen hast und weil du nicht weißt, dass du betrogen hast, bist du besessen. Mais moi, je crois pas. Ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nicht an besessen sein.
Diese Szene entwickelt eine bedrohliche Atmosphäre, die jedoch am Ende wieder gebrochen wird. Hören wir einen letzten Ausschnitt.
Ich glaube auch nicht, dass man Frauen bestrafen sollte, die betrogen haben. Aber das war sozusagen der Othello.
Jedes einzelne Element der Aufführung ist derart exemplarisch ausgestaltet und überhöht, dass die Momente, in denen eine Authentizität vermutet werden könnte, gebrochen werden. Es entsteht ein Zwischenraum, in dem nicht mehr eindeutig ist, wer hier gerade die Sicht auf wen bestimmt und mit welcher Stimme hier gesprochen wird. Besonders die Perfektion von Yao, mit der er die Klischees über den afrikanischen und den europäischen Tanzstil darstellt, führt dazu, dass die individuelle Sichtweise des Tänzers verschwindet. Beide Akteure sind in ihrem Bereich professionell ausgebildet, sodass sie die jeweilige Darstellungsart auf höchstem Niveau beherrschen. Cornelia Dörr versteht es sich, in Sekundenschnelle in eine Figur einzufühlen und dies vor allem über die Sprache deutlich zu machen. Yao weiß sehr genau über die Bilder, die über den afrikanischen Tanz vorherrschen und kann diese perfekt wiedergeben. Kulturelle Eigenschaften werden somit als Techniken entlarvt. Mit diesem Spiel zeigen Gintesdorfer Klassen auf, dass es weder auf der Bühne noch in der Wirklichkeit einen authentischen Ausdruck geben kann, der unbefangen von kulturellen Zuschreibungen, Erwartungen und antrainierten Verhaltensmustern ist. Die Aufführung geht zwar nicht so weit, dass sie die Unmöglichkeit einer festen Identitätszuschreibung explizit formuliert, eine solche Proklamation trägt auch immer die Gefahr, in sich allzu platt zu wirken, sondern das Team nutzt die Möglichkeiten des Theaters. Denn durch den Aufführungsbesuch wird etwas erlebbar, was der Struktur von Vorurteilen gleichkommt. Jedem Theaterbesuch geht eine Erwartung voraus, unter deren Rahmen das Gezeigte beurteilt wird. Die Bilder der Aufführung verknüpfen sich somit immer mit der subjektiven Wahrnehmung des Zuschauers. Theatergucken findet nie unvoreingenommen statt. Es steht immer im Vergleich mit Traditionen. Die Erwartung ist buchstäblich nur die Vorstellung einer Wahrnehmung. Mit solchen Erwartungen bewegt sich der Mensch außerhalb des Theaters. Dadurch wird für das Publikum ein Prozess sinnlich erfahrbar, der in kulturhistorischen Abhandlungen nur im Text beschrieben werden kann.
Ja, das war der Beitrag zu der Theaterarbeit von Gintersdorfer Klaasen, in der mit den Vorstellungen des Publikums gekonnt gespielt wird. Und nun noch etwas zur Internetseite chronicle.org. Die haben wir euch ja schon mal vorgestellt hier bei Radio Island. Und dort werden rassistische, faschistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig dokumentiert. Das Projekt geht nun auch in den Printbereich. Mitte des Monats erscheint ihre Broschüre mit dem Titel Leipziger Zustände. In ihr wird das Thema Diskriminierung von verschiedenen Perspektiven her beleuchtet. Wir stellen euch jetzt die Veröffentlichung kurz vor.
Neben offen rassistischen und antisemitischen Anfeindungen gibt es andere Formen von Diskriminierung, die viele Leute als solche gar nicht wahrnehmen. Wenn Männer das Aussehen einer vorüberlaufenden Frau kommentieren, wenn eine Familie aus dem Senegal gefragt wird, ob sie eigentlich schon mal was von Computern gehört hätten, wenn die Rollstuhlfahrerin nicht in die Disco gehen kann, weil es dort keine behindertengerechte Toilette gibt, oder dem Obdachlosen im Park mit gerümpfter Nase ein abwertender Blick zugeworfen wird. Die Liste ließe sich mit unzähligen Beispielen weiterführen. Eben auch für diese weniger offensichtlichen Diskriminierungen will das Leipziger Internetprojekt Chronic LE sensibilisieren. Seit über einem halben Jahr sammeln sie mit Hilfe anderer Projekte diskriminierende Vorfälle, überprüfen ihnen zugetragene Ereignisse und stellen sie chronologisch nach dem Zeitpunkt ihres Geschehens ins Internet. Jetzt veröffentlichen die Macherinnen auch eine Broschüre. Jens von Chronic LA verrät ein bisschen was über deren Inhalt.
Also wir haben natürlich einerseits diskriminierende Ereignisse in die Broschüre übernommen, die wir mehr oder weniger ausgewählt haben nach der von uns empfundenen Wichtigkeit, und in recht umfassenden inhaltlichen Teil. Also die Broschüre wird am Ende auf ca. 55 Seiten rauskommen, wo Texte, Diskriminierungserscheinungen, verschiedene Diskriminierungsformen erstmal beschreiben. So zum Beispiel die Gruppe Out of the Box schreibt einen Text zu Sexismus. Dann gibt es einen Schwerpunkt, der größtenteils von der Redaktion erstellt wurde, zu Neonazismus in Leipzig, der die Strukturen, Ereignisse und Orte mehr oder weniger in den Fokus nimmt. Und ja, wir haben Text für Betroffene sozusagen von diskriminierenden Ereignissen, ein Ratgebertext. Ja, das Antidiskriminierungsbüro schreibt die Einleitung sozusagen unter der Frage, was ist Diskriminierung?
In der Broschüre finden sich zudem ein Text über Fußball und Diskriminierung sowie ein Interview mit dem Behindertenverband Leipzig. Da in der Stadt im Juni Wahlen anstehen, gibt es außerdem eine kritische Auseinandersetzung mit der Wahlpropaganda der NPD. Auf zwei weiteren Seiten werden noch einmal menschenverachtende Kategorien wie Rassismus, Antisemitismus oder Verwertungslogik erklärt. In der Broschüre werden also Formen von Diskriminierung analysiert. Beispiele aus Leipzig geben die derzeitige Situation in der Stadt wieder. Deshalb habe Chronic LA der Broschüre auch den Titel Leipziger Zustände gegeben, so Jens.
Also einerseits wollen wir natürlich den Zustand in Leipzig beschreiben, also Diskriminierung, was ist das und wo und wie kommt das in Leipzig vor? Und andererseits verweisen wir damit so ein bisschen auf die Studie von Wilhelm Heidmeier, die heißt Deutsche Zustände, und der entwickelt da das Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, gliedert das auf in verschiedene Erscheinungsformen, und wir orientieren uns an dieser Studie.
Die Broschüre wird neben anderen Unterstützerinnen zum größten Teil über den lokalen Aktionsplan der Stadt Leipzig finanziert. Sie richtet sich explizit an Menschen, die sich mit dem Thema Diskriminierung schon auseinandergesetzt haben und den Blick ihres Umfelds für Diskriminierung schärfen wollen.
Aufgrund der finanziellen Beschränkungen können wir die Auflage nicht so hochtreiben, dass wir irgendwie das Ziel haben, dass möglichst viele LeipzigerInnen die Broschüre lesen oder in die Hand bekommen. Wir richten uns mit der Broschüre an MultiplikatorInnen, also an LehrerInnen, an PolitikerInnen, an Menschen, Gruppen, Initiativen, die sich mit der Problematik auseinandersetzen und hoffen, dann sozusagen für das Thema zu sensibilisieren.
Die Broschüre Leipziger Zustände des Internetprojekts Chronic LE liegt ab Mitte des Monats in Leipzig aus. Unter anderem kann man sie im Conner Island oder auch im Buchladen El Libro bekommen. Und viele Exemplare gehen auch an Projekte, die sich explizit mit Diskriminierung beschäftigen. Also zum Beispiel das Antidiskriminierungsbüro, das RAA Sachsen oder die Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention der Stadt. Außerdem kann man die Broschüre auch im Internet herunterladen als PDF unter chronicle.org.